Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Wir sind bereit für euch. Mit mir verbunden ist mein kleiner lieber Freund, der Oliver. Hallo Olli, wie geht's dir?
Hallo Christian. Ja, danke. Ich freue mich sehr, diesen Tag mit dir und unseren Hörpersonen ausklingen zu lassen und dabei über einen besonderen und interessanten Menschen zu sprechen. Ich hoffe, lieber Christian, mein Mikro heute durch, weil bei der letzten Aufnahme von Pumuckl Sturschädel, das ist ein Podcast für Pumuckl-Fans, ist mir doch leider tatsächlich das Mikro eingegangen oder abgeschmiert, besser gesagt. Und wir haben die Aufnahme nach über einer Stunde leider nicht verwenden können. Also bitte gib mir Feedback, falls das komisch klingt für dich.
Heißt das, dass ich dich also höre über den Mikrofonsound, das Original, was auch die Hände draußen hören.
Ganz genau. Das höre ich. Das heißt, wenn das nicht mehr funktioniert, weil, glaube ich, ein Wackelkontakt auf meinem USB-Eingang ist oder halt am Kabel, dann würdest du das auch vernehmen. Und bei der Aufnahme mit dem Dieter war es dann so wie beim Louis de Funès.
Louis de Funès, ja. Genau, so.
Ja, also die Außerirdischen hätten verstanden wahrscheinlich den Podcast.
Werdet ihr selbstverständlich rückmelden, wenn sowas passiert? Das tut mir sehr leid für euch, dass ihr da eine Stunde eingekrett habt und ihr könnt es nicht verwenden. Es müsst ihr euch nur mehr zusammensetzen. Ja, wahrscheinlich. Oder endet somit das Projekt Sturschädel.
Na, um Gottes Willen, macht euch keine Sorgen. Also braucht es euch wirklich nicht aus den Fenstern zu werfen, liebe Schädeln. Es endet nicht. Ich werde mir im schlechtesten Fall ein neues Mikro kaufen. Der Dieter war nicht so gut in Form an dem Tag. Von daher bin ich ein bisschen froh. Weil ich kann ja jetzt mal die Kohlen alle aus dem Feuer holen.
Na, Glück im Unglück. Alle. Und darum, ich habe ein bisschen Sorge, dass der Mikro eingeht.
Na, drum geht's los.
Ist ähnlich wie, ja, man muss immer auf der Hut sein. Sehr ähnlich wie die Besteigung eines 8000ers.
Ja, vermutlich. Eine Sache ist mir nur, das liegt mir nur am Herzen. Das muss ich nur loswerden. Und zwar, die Nasen sind wieder da. Und das ist natürlich eine feine Sache. Und Christian, ich schicke dir im Anschluss an diese Aufnahme, schicke ich dir den Nasen-Jingle, den du jetzt vielleicht mit Marker, wenn du einen Marker schnell markierst oder dir merkst, wo wir sind, dann würde ich dich bitten, jetzt den Nasen-Jingle einzuspielen.
Warte mal, ich setze mal einen Marker.
Ja.
Na, mit M hat es nicht funktioniert.
Probier's mal mit B.
Was ist denn
das? Wenn das nicht funktioniert, kann ich dann noch ein paar andere Buchstaben.
Command M vielleicht?
Vielleicht. Was? Hast du die Steuerung A gedrückt oder nur M?
Ich habe nur M. Irgendwann hat es mal funktioniert. Also ich glaube, wir müssen auf diesen Jingle jetzt leider an der Stelle verzichten. Aber vielleicht ja anders mal. Ich werde mich einlesen.
Ja,
bitte darum. Und dann gebe ich euch sowieso, ebenfalls, so wie dir mit dem Mikrofon, gebe ich den Händen Rückmeldung, wie es da weitergeht mit den Markern.
Ja, dann stelle ich heute auch gar keine Frage, oder? Die wir immer stellen für den Nasen-Podcast. Wahrscheinlich sind ja mittlerweile, ich habe noch nicht gehört, muss ich sagen, sind mittlerweile einige von unseren Fragen beantwortet worden, Hörerfragen. Aber ich hätte natürlich, eigentlich, ich möchte schon stellen. Und zwar würde ich gerne in Mikey fragen, wer hat die besseren Matten? Der Tommy oder der Messner?
Du hast den Namen erwähnt. Ja, es geht heute um niemand Geheimeren. Ja, als Reinhold Messi Messner. Und wir haben da ein wunderschönes Foto in unserem Skript drinnen. Ich habe das schon am 9. August zusammengestellt, darum kann ich nicht mehr genau sagen, was ich damals gesucht habe. Es könnte sein, dass ich Reinhold Messner gesucht habe und dann einfach ein Bild genommen habe. Wir sehen da auf dem Bild den, ja, schon späten Messner, würde ich sagen. An wen erinnert dich der?
Ja, ganz eindeutig an den Gü. Es gibt drei Menschen, die sich sehr ähnlich schauen. Das sind der Gü, der Messner und der du. Heinz Fischer. Und ich in der Zukunft. Ja. Genau. Also da weiß man
der Heinz
genau,
Fischer schaut aus wie der Gü.
Wer sie ist. Ja.
Einer von den drei oder vier muss es sein.
Aber Messner auch politisch tätig gewesen, habe ich gelesen.
Richtig.
Von daher gibt es vielleicht dann auch Überschneidungen. Und sein Vater war ja auch Lehrer. Also da gibt es extreme Parallelen zu meinem Leben.
War Messners Vater nicht Bauer?
Ja, Lehrer. War aber auch. In der Bauchbinde von dieser tollen Doku, die du mir geschickt hast, die ich euch auch ans Herz legen will, weil mir ist aufgefallen, diese Begeisterung für die Berge und die Natur, die der Reinhold Messner gehabt hat, die kannst du in einem Podcast ohne Bilder gar nicht zum Ausdruck bringen. Das ist ja gar nicht möglich. Da braucht es ja, hoppala, Entschuldigung, mal aufstoßen. Da braucht es ja diese, das kann nur eine Doku einfangen. Oder vielleicht ein Film. Mm. Wir können eigentlich über den Rebellen was sagen. Über den Menschen und über seine Expeditionen.
Wir könnten es verbal probieren.
Ja,
wir machen. Wir könnten ja verbal diese Bilder zaubern.
Ach so, ja, gute Idee.
Im das kannst Kopf du
sehr gut auch.
Der Hörer innen. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Aber vielleicht starten wir, bevor wir jetzt mit der Biografie angehen, wirklich mit einem Punkt, das mich fasziniert hat in dieser Doku, nämlich da hat Messner geschildert, warum ihn erstens einmal das Leben in Südtirol am Bergbauernhof so fasziniert hat und in weiterer Folge auch das noch weiter hinaufgehen auf die Berge, weil, und ich mache es jetzt relativ kurz, er gemeint hat, es war für ihn in der Kindheit, also er ist aufgewachsen als eins von vielen Kindern einer Bergbauernfamilie.
Ich glaube, 8 Kinder waren es.
Mhm. Und sonntags haben sie immer ins Tal müssen, zur Messe. Und bei der Messe, da war der Pfarrer immer sehr
konzentriert. Ich glaube, dass der Messe zur Messe muss.
Genau. Und da hat der Pfarrer immer sehr viel kontrolliert. Es hat sich sehr eng angefühlt im Tal. Es hat sich für ihn, auch der Lehrer, der da war, der hat auch immer alles kontrolliert und es war so alles so beobachtet. Und weiter oben am Hof war das Leben viel freier. Sie haben sich da als Kinder schon einfach frei bewegen können. Es war ein Teil, also er hat es mit anarchischen Verhältnissen eigentlich verglichen. Es waren viel weniger Regeln, weniger Menschen natürlich ja. Und das hat ihm taugt. Und das hat er dann viele Jahre später dann als Bergsteiger ebenfalls immer wieder gesucht und gebraucht. Und es ist dem Reinhold Messner nicht immer sehr leicht gefallen, sich an irgendwie unterzuordnen, schon gar nicht, aber auch an Regeln zu halten, beziehungsweise auf von der Kirche oder von der Gesellschaft aufgezwungene Regeln
zu halten. Er war ein Rebell, muss man.
Er war, wie du das schon angesprochen hast,
schon gesagt?
Ein Rebell. Nicht immer einer von den ganz lauten Rebellen, aber doch, er hat sein Ding, glaube ich, kann man so sagen, einfach durchgezogen.
Unbedingt kann man das sagen, unbedingt. Und möchte das ergänzen, mich gar nicht sagen, korrigieren, ergänzen, was du gerade gesagt hast. In dieser Doku, die wirklich super klasse war, wird geschildert, dass sie in diesem Dorf gewohnt haben, wo der Pfarrer war, und dass sie erst diesen Bergbauernhof im Laufe der Zeit angeheuert haben, angemietet haben. Und der Vater war eben Lehrer, deswegen auch im Dorf. Und er hat diese Ferienzeit oben auf dem Hof, wo er mit seinen 8 Brüdern einfach in Freiheit leben hat können, ohne diese strengen Kontrollen durch den Ort, aber auch durch sein Zuhause, durch seinen Vater. Das hat er so genossen. Also sowas laut dieser Doku. Kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Okay, das habe ich ganz anders in Erinnerung. Aber es wird wahrscheinlich so sein, wenn du das erst gestern gesehen und gehört hast, dass deine Version dieser Geschichte stimmt.
Ja, aber einmal so stehen lassen. Bei dir im Skript, dass der Vater Lehrer war.
Olli, noch einmal, ich habe das Skript am 9. August 23 zusammengestellt. Das ist schon ein bisschen her. Da waren einige Sachen dazwischen. Ich kann mir jetzt nicht mehr wirklich detailgetreu an alles, was ich da reingeschrieben habe, momentan erinnern. Darum haben wir es ja. Und so können wir den Podcast vorantreiben. Olli.
Fein.
Deine Gefühle, deine Emotionen.
Ja, da habe ich eigentlich eh schon sehr viel gesagt. Also ich finde das von dir wiederum extrem
okay, heute.
Lässig.
Heute, ja.
Ja, okay. Na, das sage ich oft. Ich bin da wirklich dankbar, Christian, weil der Messner ist für mich so ein richtiger Chrissy-Held. Ja. Ist einfach so eine Ikone der 70er und 80er Jahre. So ein Larger-than-Life-Charakter irgendwie, aber halt nicht einer, der, also einer, den ich extrem faszinierend gefunden habe, der mir natürlich auch durch meine Kindheit und Jugend begleitet hat. Aber ich hätte ihn, glaube ich, nicht genommen als Held. Weil er mir vielleicht auch irgendwie schon zu alt war oder so, wie er ein Kind war. Oder auch jetzt. Und von daher finde ich das immer super, weil ich dann drauf komme, eben, was diese Menschen einfach alles drauf haben. Und ich das so, ich habe gerade die erste halbe Stunde, gerade die Phase sogar, bevor er dann über seine Expeditionen spricht, die habe ich so interessant gefunden, weil halt auch viel Philosophie drinnen ist in diesem Mann. Die Brüder habe ich sehr interessant gefunden. Der eine ist sogar, glaube ich, Psychotherapeut. Mhm. Einer von seinen Brüdern. Und der hat sehr, sehr viel gescheite und interessante Dinge über seinen Vater oder ihren Vater geredet. Der halt selbst sehr unsicher war und diese Unsicherheit dann in sehr gewalttätiger Form an den Kindern teilweise auslassen hat. Und die Mutter, die so liebevoll war und das aufgefangen hat. Und das muss sehr, sehr vielen Kindern damals also gegangen sein. Und wahrscheinlich auch noch heute. Und das interessiert mich sehr, sowas. So eine Dynamik. Und das sind so meine Gefühle dazu. Nur als du gefragt hast.
Okay. Vielen Dank. Mal. Also. Reinhold Andreas Messner ist am 17. September 1944 in Brixen, Südtirol, auf die Welt gekommen. Zeigt, man kann jetzt schon erahnen, in was für einer Zeit wir uns dann bewegen werden. Das heißt, man kann in etwa auch schon, wie du den Vater jetzt vorher geschildert hast, die Umstände mit berücksichtigen. Er erzählt auch, dass sein Vater, Südtirol hat ja damals, oder die Südtiroler haben ja damals die Möglichkeit gehabt, sie zum Deutschen Reich zu bekennen. Oder zum Italienischen. Und Messners Vater hat sie zum Deutschen Reich bekannt. Die hätten dann später auch irgendwo Land, ich glaube in den Karpaten oder in Rumänien, bekommen sollen. Die hätten aus Italien, dann wären die dann ausgewandert und dorthin gezogen, hätten dort deutschsprachig dann weitergelebt. Soweit ist es allerdings nicht gekommen. Aber was die Eltern oder der Vater sehr wohl gemacht hat, war, dass er bei der Namensgebung sehr viel Wert gelegt hat darauf, dass diese Namen nicht zum Übersetzen sind, weil es oft so war, dass dann aus einem Josef die Italiener einen Giuseppe gemacht haben. Ja, und gibt es noch unzählige andere Beispiele dafür auch.
Aber man kann
und Reinhold zum Beispiel, oder Günther, oder? Günette, wäre schon gegangen. Aber Waltraudett. Das hat ist der Vater nicht gedacht. Das ist
was Französisches, oder?
Waltraudett. Steht. Ja, drum kommt Reinhold zum Beispiel zu seinem sehr ungewöhnlichen deutschen Namen, Oliver.
Mhm.
Reinhold Messner ist ja einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, warum? Sogar der bekannteste.
Vielleicht sogar der. Ich kann mir vorstellen, dass man da ja vielleicht ein paar andere jetzt Unrecht tun, die dazuhören, aber er ist auf jeden Fall einer für mich der bekanntesten. Er hat einige Rekorde aufgestellt. Er war zum Beispiel, das möchte ich nur zu Ende bringen und dann bitte einhaken. Gemeinsam mit Peter Haberler hat er zum Beispiel 1978 als erster Mensch den höchsten Gipfel der Erde, den Mount Everest, der ist 8848 Meter hoch, ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff geschafft. Das ist vorher ihm schon bei anderen 8000ern gelungen, aber wenn du jetzt einen 8000er hernimmst, der knapp über 8000 Meter ist, und dann nur einmal die 800 Meter überwinden muss, das ist dann schon noch mehr ganz andere Nummer. Und da haben sie natürlich viel Gegenwinder bekommen, die sind als Verrückte dargestellt worden. Und als das dann geglückt ist, hat das die komplette Bergsteigerei verändert. Und Messner hat es vorher auch schon verändert durch diese kleineren Expeditionen, die er immer geplant hat. Aber dazu vielleicht nur ein bisschen später. Und was er noch, und das ist ein ziemlich aktuelles Thema sogar, geschafft hat, ist, er war der Erste, der alle 14 8000er bestiegen hat. Und zwar zwischen 1970 und 1986. Und zwar jeweils ohne Flaschensauerstoff. Ich sah das da vor ein paar Wochen, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jemanden gegeben, der ihm dann das aberkannt hat, weil er bei irgendeinem 8000er anscheinend nicht wirklich am Gipfel war. Oder so, zumindest hat der das so behauptet. Messner hat das Gegenteil behauptet. Er ist dann sogar kurzzeitig aus dem Guinness-Buch der Rekorde, was ich mitbekommen habe, gestrichen worden. Haut es aber jetzt, ist alles wieder gut. Der andere Typ ist zurückgerudert und wir können jetzt wieder ohne da großen Fehler zu begehen sagen, er war der Erste, der auf allen Gipfeln war, von den 8000ern.
Was wollte ich vorher noch sagen? Das glaube ich, passt jetzt eh gar nicht mehr so, aber was mir schon auch noch wichtig ist, um von meinem Feeling her, ist es halt auch einer von denjenigen, wie wir es auch schon ein paar Mal gehabt haben, wie zum Beispiel Ben Johnson oder fällt mir sonst kein Beispiel mehr ein, aber jemand, der eigentlich aus einer Sparte kommt, aus einer Randsportart, in dem Fall ist es halt auch keine Sportart, aber wenn wir jetzt das Klettern als Sportart benehmen, der es halt einfach zu großer Berühmtheit medial geschafft hat, gebracht hat. Und das ist etwas, was eben den anderen Kletterern, denen hat offenbar irgendwas gefällt, entweder der Umgang mit den Medien oder das Charisma oder wie auch immer. Und das macht eben schon aus. Und was mir auch noch voll taugt hat, ist auch so ein Spruch, der noch ein bisschen in seine Kindheit hineinpasst, weil er gesagt hat, der Widerstand gegenüber dem Vater, den hat er da quasi projiziert auf die Wände. Und er hat die Wände überwinden müssen, um auch irgendwie den Widerstand des Vaters zu überwinden.
Genau, also Widerstände überwinden ist ein Riesenthema für ihn und Berge sind ja auch nichts anderes oder irgendeine Wand, die es zum Erklettern gilt, ist ja auch nichts anderes als ein Widerstand, die man überwinden muss in dem Fall, gell?
Ganz genau, und das spürt sich ja, also es zieht sich durch sein Leben, ja. Also Widerstand gegenüber dem Leben an sich. Er hat sich ja mit seinem Leben gespielt, sehr, sehr oft, und auch mit dem Leben von anderen Menschen. Also gespielt, muss man ein bisschen aufpassen, wie man das formuliert, aber natürlich war das immer das Damoklesschwert über ihn und seine Begleiter, weil sie haben einfach sehr, sehr gefährliche Expeditionen gemacht und er hat ja Widerstand gegenüber der Bergsteiger-Community teilweise auch erhoben und hat auch zum Beispiel nie oder sich abgewendet von diesem Bergheil und von diesem Fahnen in den Gipfel stecken und so. Das wollte er alles nicht haben. Er wollte das für sich machen.
Ja, genau. Und das war der große Unterschied. Und das hat auch die Wende eingeleitet. Ja. Und da ist er natürlich von den Altvorderen kritisiert worden dafür. Ja. Aber die junge Generation damals hat sich da eigentlich, so wie er das jetzt schildert, zumindest haben sie sich da alle nicht wirklich viel daraus gemacht. Ja. Die haben das Ding durchgezogen und einfach die Bergsteigerei nachhaltig verändert. Was nämlich Reinhold Messner und viele junge Bergsteiger der damaligen Zeit gemacht haben, ist, sie haben natürlich, also europäische Bergsteiger, sie sind natürlich am Anfang in den Alpen herumgeklettert. Und in den Alpen besteigst du ja einen Berg ganz anders. Alpines Bergsteigen ist anders als im Himalaya. Da kannst du zu zweit oder, was er dann auch gemacht hat, alleine irgendeine Wand erklimmen, irgendeinen Gipfel schaffen, weil einfach die Gipfel nicht so hoch sind und du hast nicht so viele Höhenmeter zu überwinden. Das war dann, nachdem sie ja in Europa oder eher in Europa einfach sehr viele Erstbesteigungen schon oder neue Routen entdeckt hat und hin und her, und er war total fit und war auch nicht mehr viel in der Schule, muss man auch sagen. Er war ja, hat er auch mit dem System da gehadert, ist da vom Lehrer immer wieder kritisiert worden, weil er am Wochenende klettern war zum Beispiel. Ein Deutschlehrer schildert er da in dieser Doku.
Und hat sie ihm geschaut? Hat sie ihm geschaut?
Nein. Neben. Aber der hat ihm dann auch bei der Matura durchfallen lassen. Deswegen, weil er wieder irgendwie aufgekratzte Hände gehabt hat oder so vom Klettern.
Und aufgekratzte Hände, das sind Hexen wie wir.
Ja. Wie wird das du? Aufgeschnittene Hände? Das haben wir nicht.
Wir sind keine aufgeschnittene Hände. Mhm. Aufgeschnittenen Hände. Aber wir sagen auch keine Macht für niemanden, so wie der Messner und seine Kollegen. Gibt es übrigens ein gutes Lied, keine Macht für niemanden, oder? Ist das nicht von den Nutz? Muss ich mal nachschauen. Superband, die Nutz aus den 90ern. Gibt es 2 CDs davon. Empfehle ich heute. Meine Empfehlung. Meine Musikempfehlung des Tages.
Genau, die Nutz.
Die Nutz. Mein Leben auf dem Bauklo, ein sehr gutes Lied. Glaube ich. Ja. Naja, aber ich will halt gar nicht.
Ein so Bauklo hätte sich öfters, glaube ich, gewünscht, oben am Berg, ja. Der Reinhold. das hat es nämlich nicht überall gegeben. Und schon gar nicht am Nanga Babat. Den hat er nämlich auch. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was er als Erster gemacht hat. Er war der Erste, der einen 8000er im Alleingang bestiegen hat. Und wir haben schon vorher erzählt, dass da die Bergsteigerei früher einfach eine ganz andere war. Das waren riesige Expeditionen mit zig Tonnen an Material, die da irgendwo hingeschleppt werden haben müssen zum Einstieg und irgendwelche Lager, die aufgebaut wurden und unglaublich viele Bergsteiger, die da unterwegs waren und nur die Fittesten haben es dann zum Schluss, haben dann so einen Angriff auf den, sagt ja, zeigt uns ja auch schon irgendwie das Wording, ne, auf den Gipfel wagen können und einen Gipfelsieg erringen. Mhm. Da ist es einfach um ganz andere Dinge gegangen. Messner und
weißt du zufällig, wie das heutzutage ist? Kann da jeder Hobby-Bergsteiger schon den Mount Everest besteigen mit einer leicht tragbaren Sauerstoffflasche und am Scherben?
Ich glaube erstens, dass du mehr brauchst. Mehrere Sauerstoffflaschen. Ja. Punkt 1. Okay. Und Punkt 2 ist, dass jetzt, glaube ich, das zwar manchmal gesagt wird, aber immer einfach nicht vorstellen kann, dass du als Hobbybergsteiger da die Kondition aufbringen kannst, selbst wenn du Sherpa hast und alles. Aber wäre vielleicht einmal ein eigenes Thema. Was sich auf jeden Fall seit Messner verändert hat, ist, dass viel mehr Menschen die Möglichkeit haben. Ich habe ja einige Bücher vom Reinhold gelesen und da weiß ich, dass zum Beispiel das Thema Genehmigung ein ganz großes war. Das heißt, er hat sich oft sehr viele Monate in Pakistan, China, Nepal aufgehalten. Einfach allein, ich habe mir um die Genehmigung dann für irgendeine Besteigung zu bekommen. Das wird wahrscheinlich nur ähnlich sein, nur wir es die Genehmigungen nie mehr an jetzt vielleicht leichter kriegen, weil sonst würden ja nicht immer 100 Menschen gleichzeitig dann am Gipfel des Mount Everest steigen, oder?
Ja, das ist halt so eine geführte Steigung dann vielleicht. Da kümmert sich halt dann der Bergführer um die Genehmigungen.
Genau. Aber Reinhold Messner hat keinen Bergführer gebraucht, weil er selbst einer war. Mhm. Er war ein Skilehrer. Er hat das selber gemacht und er hat die Kosten einfach gering gehalten. Von den Riesenexpeditionen von früher kommend war das, so wie es der Messner und seine Bekannten angegangen haben, einfach um einiges erschwinglicher. Aber das wäre alles nicht gegangen und ich hätte sich das alles nicht leisten können, wenn da nicht diese, und so, da zitiere ich jetzt ihn, die Abfallprodukte des Bergsteigens gewesen wären, mit denen er das finanziert hat. Und das waren die Vorträge, das waren die Bücher, das waren die Fernsehauftritte und so weiter, was du mit wie medial sehr gut aufgestellt, glaube ich, ursprünglich gemeint hast. Mhm. Genau.
Ja, dass er das gar nicht so ursprünglich so, dass er gar nicht damit berühmt werden wollte, sondern dass er das zur Beschaffung finanzieller Mittel gemacht hat und ja, zufällig genau. dabei nebenbei berühmt worden ist. Mhm. Aha. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Interessant.
Ja, kommt auch in der Doku vor.
So, aber ich Vorwurf soll, aber voll schön.
Nein, gar nicht. Ich wollte es nur für die Fans sagen. Welche Doku haben wir da überhaupt gesehen? Die heißt Messner, die komplette Biografie. Gibt es auf YouTube zum Anschauen. Dauert, glaube ich, 1 Stunde 50, 1 Stunde 40. Ist ein schöner Film
super
mit viel...
Soundtrack.
Super Soundtrack.
Also gerade also
schöne Bilder.
Eigentlich eh nicht das erste Lied auf YouTube, weil die anderen sind halt gemutet. Mhm. Aber man kann ungefähr sie...
Man hört die ersten Takte.
Genau. Aber vor allem dieses Anfangslied, also dieses Thema sozusagen zu dieser Toko, das ist so ein gutes Lied, das hat man seitdem, glaube ich, 10-mal angehört, weil es mir so taugt.
Mhm. Mhm. Wie heißt denn das?
Das kann ich in einer 10 Sekunden sagen.
Na gut, dann nutze ich die 10 Sekunden und sage nur, dass es in dieser Doku viel Reenactment gibt und ich bin normalerweise kein großer Fan davon, aber mir kommt vor, dass Reinhold Messner da gut gecastet wurde. Und die Bilder sind wunderschön.
Wunderschön.
Viel schöne Bergaufnahmen sieht man da. Mehr
absolut.
Noch als im Bergdoktor.
Warte, ich muss meine Brille abnehmen, also sonst kann ich nicht auf mein Handy schauen. Peter Horn Jr. singt Roll Up That Stone. Nächster Musiktipp von mir halt.
Roll Up That Stone. Warte jetzt einmal kurz. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Spürst wir müssen ein bisschen für Atmosphäre sorgen. Ja, ja.
Na, schön. Da freue ich mich.
Roll Up That Stone. Messner Theme. Hast du das?
Ja.
Ja, wahrscheinlich, oder? Ist zwar Bob Dylan? Na, warte.
Aufpassen.
Da bin ich jetzt in die falsche Playlist. Ich
muss auf YouTube gehen, weil auf der Spotify gibt es nicht. So ist ich vielleicht
eigentlich. Geh auf, Olli.
Ist aber so. Ich habe es selbst sehr lange gesucht.
Das aber es gibt doch nicht.
Es gibt eine Playlist, aber da ist das Lied nicht drin.
Was haben sie denn da?
Merkwürdig, oder?
Ja, schon.
Ihr erzählt euch inzwischen...
Roll Up That Stone. Warte kurz, Oliver.
Okay.
Peter Horn Jr. Da haben wir ein bisschen Werbung. Ah, das liebe ich ja überhaupt nicht an YouTube, muss ich sagen. Hört dann ihr euch
10 Euro investiert die Folgen? Im Monat, dann spaßt ihr das.
Ja. Hört ihr euch die Folgen eigentlich auf YouTube an?
Wenn, dann das kommentieren.
Ja, Gravity.
Wirklich sehr, sehr schön. Danke für diese tolle Stimmung.
Bitte. Übrigens hast du gewusst, Olli, dass er nicht immer der Erste war, sondern einmal sogar der Zweite.
Noch ein Peter Habeler?
Nein. Wobei, da weiß ich gar nicht, wer da der Erste ist. Noch ein Yeti. Nein, er war der Zweite, der 1986 alle Gipfel der Seven Summits, Seven Summits bestiegen ist. Hat. Außerdem hat er noch die Antarktis durchquert. Zu Fuß, Grönland und die Wüste Gobi. Also sehr extreme Sachen, ein sehr extremer Mann mit einem sehr extremen Leben.
Auch da interessant, dass er sagt, dass der Nordpol zum zum Durchqueren wesentlich schwieriger war.
Schwerer war, genau.
Als andere. Also nicht.
Ja, die Antarktis ist ja flach. Also beim Nordpol hast du ja die ganzen Eisplatten, die aufeinander krachen immer wieder und dadurch hast du keine ebene Fläche. Du musst voll viel klettern und Unebenheiten überwinden. Was in der Antarktis, es ist ja, wie wir wissen, ein Kontinent, ist ja Erde drunter. Ja, das stimmt. Und da ist es einfach flacher, sicher. Jetzt höre ich ja keinen Blödsinn da.
Nein.
Ich meine, manchmal schon, ja. Aber jetzt in dem Moment nicht.
Das stimmt, ja. Kann man noch googeln. Googelt es einmal.
Googelt es einmal ein bisschen.
Googelt es einmal ein bisschen. Ja, na, interessant. Was ist jetzt mit dem Yeti? Da würde ich schon mal ganz kurz, ganz gerne in die Diskussion gehen. Der ist in der Doku zum Beispiel nicht vorgekommen. Ist das ein Zeichen dafür, dass das in seinem Leben gar nicht so viel Rolle spielt wie in meinem?
Das könnte sein. Ich habe vorher gesagt, dass ich ein paar Bücher von ihm gelesen habe. Und in einem davon, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das Nanga Parbat Buch ist oder das Everest Solo. Wer den Everest auch alleine bestiegen. In irgendeinem von den beiden ist es so, dass er beim Abstieg dann wirklich keine Kraft mehr hat und dann in irgendein Unwetter wiederkommt und eigentlich schon mehr tot als lebendig ist. Wahrscheinlich ist es in beiden Fällen so gewesen. Aber einmal schildert er dann, es ist so eine Art übernatürliches Wesen. Ob das sein verstorbener Bruder war, der im erschienen ist, oder so ein Schutzengel, oder irgend so ein Wesen, oder so ein Zweiter, oder war das eine außerkörperliche Erfahrung, und er hat sich selbst gesehen, dann quasi den richtigen Weg voranschreiten, und er ist dann nur nachgegangen. Mhm. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, und ich glaube, er weiß es auch nicht, und das ist sehr vage beschrieben, es war sehr ein tranceähnlicher Zustand für ihn, und ich glaube, dass die Yeti-Geschichte eben das war.
Mhm. Das ist sehr
und das ist dann einfach von den Medien vielleicht so aufgebauscht worden. Ja. Aber da weiß ich gar nicht mehr dazu. Was glaubst du?
Ich glaube auch, dass das so war, ja. Also, dass man da einfach so übers Limit geht, dass, das ist irgendwie die logischste Erklärung, ja. Du hast übrigens über den Tod seines Bruders noch gar nicht berichtet. Jetzt hast du das mehr oder weniger vorausgesetzt, aber das ist natürlich ein extrem einschneidendes Erlebnis in seiner Biografie. Man muss eben wissen, dass sein Bruder mit dem Namen
Günther
und er so ein Tag-Team waren. Die haben gemeinsam die Gipfel gestürmt, der Alpen, und haben unglaublich riskante Aufstiege gemacht, als junge Burm unter 20 waren sie eben nur da, eben in der Zeit, wo sie auch noch in der Schule waren und so. Und haben nie damit gerechnet, dass sie jemals ums Leben kommen könnten. Sie waren sehr arrogant da. Und irgendwann sind sie eben dann weitergezogen nach Tibet, so wie du auch in deinem Leben. Und haben sie dort den Bergen gestellt und den Gefahren gestellt und das war eben eine andere Hausnummer und das hat dann leider der Günther nicht überlebt.
Muss ich ja gerne Vorgeschichte dazu noch erzählen, was das Ganze noch dramatischer macht. Reinhold Messner hat sich schon einen ziemlichen Namen gemacht gehabt und darum hat er diese Einladung bekommen, an einer Nanga Parbat Expedition teilzunehmen. Hat sich natürlich voll gefreut. Der Günther war am Anfang nur außen vor. Dann ist aber ein anderer Bergsteiger, mit dem der Messner dann am Everest war, der Peter Habeler, der hat kurzfristig absagen müssen. Ich weiß gar nicht warum. Messner hat sich dann eben für seinen Bruder stark gemacht und so hat er das dann erreichen können, dass auch der Günther, der jünger war, unbekannter, ja, schon ein sehr guter Bergsteiger, aber nicht ganz auf dem Niveau wie der Reinhold eben. Und der hat dann eben auch die Chance bekommen, dort mitzufahren. Und auf dieser Expedition ist halt dann sehr vieles schief gegangen. Das Wetter war nicht optimal. Viele haben umgedreht.
Ja, nee, optimal ist vielleicht der falsche Ausdruck. Also es war, ja. Ich würde eher sagen, es war ein unfassbarer Schneesturm. Und
genau, aber trotzdem, lang, oder? Ja, aber trotzdem hat dann irgendwann der Reinhold Messner beschlossen, den Aufstieg, also quasi den zum Gipfel da, die letzten paar hundert Höhenmeter zu überwinden, Ausjahrszeit, und er geht es jetzt schnell rauf, das wollte er unbedingt, und wollte eigentlich seinen Bruder zurücklassen, der langsamer war. Und irgendwann bei diesem Aufstieg, weil eben auch das Wetter, ja, also dabei war er dann wieder umzuschlagen und so, darum wollte er das schnell machen. Und dann kommt der Günther, hat er dann irgendwann einmal gemerkt, ist dann einfach nachgekommen. Dadurch sind sie beide ein bisschen langsamer geworden, sie haben beide den Gipfel erreicht, aber danach, im Abstieg, im extrem schlechten Wetter dann, war irgendwann der Günther weg. Dann hat Reinhold noch lange gesucht, und also tagelang eigentlich, und irgendwann, ja, war er dann sehr sicher, dass er gestorben sein muss. Und hat dann den Abstieg gewagt und hat dann auch schon total angeschwollene Füße gehabt, hat seine Schuhe ausziehen müssen. Ist dann ohne Schuhe runter, also durch den Schnee, Eis, unfassbar eigentlich, oder?
Was da so Strapazen und dieses, selbst das ist der falsche Ausdruck dafür, entstanden sind bei allen Expeditionen oder bei den meisten. Das ist ja wirklich, das ist eben was man im Podcast nicht wirklich schildern kann. Schildern kann man, dass eben Vorwürfe gemacht worden sind, aufgrund des Todes. Also, es hat ja nicht nur den Bruder getroffen, sie waren zu viert. Und es hat dann noch einen weiteren von den Vieren erwischt. Und da war der Reinhold Messner, während das passiert ist, allerdings im Zelt, hat damit nichts zu tun gehabt. Und sehr dramatisch.
Ja, voll. Und vor allem, weil eben das, glaube ich, sogar das im Zeltsein vorgeworfen wurde, oder?
Ja.
Weil er da nicht gesucht hat oder so. Ja.
Interessant ist auch, dass später dann,
immer nach.
Später dann, Jahre später, sehr viele Jahre später, haben sie dann tatsächlich einen Knochen gefunden vom Bruder, haben den auch untersuchen lassen und herausfinden können, belegen können, dass das der Knochen von seinem Bruder ist, was dann Erm und auch der ganzen Familie, die dann alle dahin gereist sind nach Nepal, um Erm sozusagen offiziell zu bestatten, sehr, sehr gut da hat.
Das glaube ich.
Ja, und er sagt auch, ab dem Zeitpunkt, wo sein Bruder nicht mehr da war, hat er doppelte Motivation gehabt, was ja für den Charakter Reinhold Messner spricht. Er hat quasi die Motivation seines Bruders mit in sich aufgenommen und deswegen auch vielleicht nur erfolgreicher unterm Strich.
Ja, das kann man ihm nicht absprechen. Zusätzlich zu seinen Erfolgen als Bergsteiger hat er noch 80 Buchpublikationen gemacht, Stand 2014. Ich glaube, seitdem sind wieder zwei weitere rausgekommen. Er ist jetzt da bald einmal in Wien, oder war das schon? Irgendwann einmal in der nächsten Zeit spricht er in der Stadthalle.
Cool,
gehen wir da hin? Nicht sagen. Da gehen wir hin, sicher.
Sehr gut. Für mich Messner und Moses, also die zwei größten M's, die mit Schriften von dem Berg zurückgekommen sind. Eigentlich kann man sagen.
Ist der jetzt spontan entstanden oder hast du ihn vorbereitet?
Vorbereitet. Meine Quellen, Quellen, die können manchmal spontan sein, aus mir heraus sprudeln. Manchmal sind es Quellen, die ich nicht preisgeben mag.
Ja. Du, Oliver, sollen wir nur auf die Besteigungen in den Dolomiten eingehen? In den 70ern?
Nein.
Oder haben wir das schon erwähnt?
Gell? Das haben wir
abgehakt.
Ja.
Dann erzähl uns doch ein bisschen was über seine politische Betätigung, bitte.
Naja, da müsste ich in Wahrheit vom Skript ablesen, weil das ist in der Doku gar nicht vorgekommen. Und von daher
dann
möchte ich das ganz gerne dich zurückgeben. Diese.
Okay. Also er hat sich in den 80er Jahren sehr für Umweltschutz organisiert, also schon breit und groß gemacht. Hat dann 83 für die alternativen Listen für das andere Südtirol kandidiert. Das war eine Liste des späteren grünen Europaparlamentariers Alexander Langer. 99 wurde Messner dann selbst als parteiloser Kandidat für die Grünen Südtirols, Verdi Grüne Werk Wertsch, für 5 Jahre ins EU-Parlament gewählt. Vom 20. Juli 99 bis zum 19. Juli 2004 hat er dort die italienischen Grünen vertreten. Danach hat er sich für seine Wiederwahl bei den bayerischen Grünen beworben, wurde aber nicht mehr als Kandidat akzeptiert. 2012 warb er im Vorfeld eines Bürgerentscheids für die Erweiterung des Münchner Flughafens.
Ah, wichtig.
Das waren so seine politischen Themen. Wer mehr dazu wissen will, kann da sicher im Internet was finden, was da seine Aufgaben waren.
Wenn es uns die E-Mail-Adresse gibt.
Genau, nur steht da halt auch nicht mehr drinnen als das, was ich jetzt vorgelesen habe.
Ja, aber
ein einschneidendes Erlebnis, ein herausragendes Ereignis war die Alleinbegehung der Droit Nordwand. Das kommt auch in dieser Doku extrem gut raus. Da war Droit, ihr könnt sich schon vorstellen, dass das in Frankreich ist. Und er ist ja da alleine auf seiner Hütte und viele andere französische oder internationale Bergsteiger sitzen da herum und er spricht sie dann so langsam eben durch die Stube, dass da jemanden gibt, der das alleine probiert und alle halten das auch für Wahnsinn und für mutig und unmachbar in Wahrheit und schon gar, also er war damals ein sehr junger, unbekannter Bergsteiger. Ist dann auch viel später aufgestanden als die anderen, weil normalerweise haben solche Begehungen hast die um 2 Uhr wecken lassen. Ja? Er hat um 4 Uhr noch immer geschlafen, war aber dann alleine unterwegs und ist halt extrem schnell diese Wand raufgeklettert und die ganzen Leute, die das beobachtet haben, das waren dann nur Zeitzeugen da, die dann von der Hütte einfach auch mit Ferngläsern, Fernrohren raufgeschaut haben, haben gesagt, sie haben vorher noch nie jemanden gesehen, der so klettert. Also er hat das Klettern mit den 2 Pickeln, ja, und den Steigeisen einfach revolutioniert. Die war ständig einfach in Bewegung. Und das ist ja für mich auch wieder so ein Punkt, Olli. Es gibt ewig lang irgendeine Sportart, ja. Man macht es immer so, wie es die Vorgänger gemacht haben. Du glaubst, es muss so gemacht werden. Und plötzlich kommt da eine oder einer und die machen das komplett anders und sind dann erfolgreich damit. Mhm. Es muss ja denen dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen sein, beziehungsweise wie ist es da in den anderen Bergsteigern gegangen, die da zugeschaut haben und gesagt, boah, ja,
wie macht er das? Das gibt's ja nicht.
Ja?
Das ist ja Hundling.
Warum habe ich da nie dran gedacht?
Das ist ein Arschlocher, das möchte ich auch Kinder.
Ja. Und vielleicht hätte es auch andere gekonnt, oder? Aber sie haben es einfach nicht gemacht.
Ja.
Das ist ja das Faszinierende für mich. Mhm. Er hat es gemacht.
Er hat es gemacht. Wieder.
Seine ganze Bergsteigerkarriere lang hat er das einfach immer so gemacht. Und das
weil er es Kinder hat, Christian. Weil er es Kinder hat. Genauso wie es kann nicht irgendeiner daherkommen und so podcasten wie wir. Das würde nicht funktionieren. Das musst du einfach Kinder, da musst du den Stil dafür haben.
Und musst du den Stil haben? Du musst den Stil haben. Du musst das Können haben. Ja. Du musst das Hirn haben. Ganz wichtig ist die Hirn.
Genau.
Und du musst das richtige Skript haben. Ohne Skript geht gar nichts.
Genau, kannst du dich noch erinnern an die Frau im Flughafen, im Flugzeug zum Beispiel? Die hat da offenbar nicht das richtige Feeling dafür gehabt.
Genau, ich glaube, da ist eigentlich uns genauso gegangen wie dem Reinhold Messner lange Zeit, ne? Das ist schon laut. Bitte?
Wir waren sogar höher oben zu dem Zeitpunkt.
Ja. Also, ja. Ja, aber da waren wir auch zu laut oder zu, ja, unangepasst.
War ein bisschen zu
klar. Aber wir sind unangepasst in einem sehr, sehr angepassten Podcast-Geschäft. Das ist ein Zitat. Aber ein bisschen verändert.
Ja, na interessant. Viele übrigens, das möchte ich als letzten Mehrwert nur mitgeben, von meiner Seite, wissen auch nicht, dass ein weiterer Bruder von ihm verstorben ist, der auch Bergsteiger, Bergführer war.
Mhm. Der Sigi, gell? Ja,
aber ganz allein und ohne dass der Messner mit ihm da gemeinsam auf der Strecke unterwegs gewesen wäre. Aber schon interessant, dass von 8 Kindern zwei am Berg scheitern.
Ja, in so einer bergigen Gegend wie Südtirol. Ja.
Also nur ganz,
ich wollte jetzt sagen naheliegend, aber es stimmt natürlich nicht. Aber,
es stimmt nicht. Deswegen habe ich die ja gesaved, weil das ist...
Man rechnet Podcast, vielleicht eher damit in Südtirol, als wenn du in Niederösterreich aufwachst. Aber hey.
Ja. Sicher, aber in Niederösterreich kannst du auch in irgendeine Klamm fliegen, oder?
In der Klamm? In der Gulli. Weil wieder Hochwasser ist und die Gulli-Deckeln nicht mehr drauf sind und dann fällst du rein. Ja, okay. Gehen wir es jetzt
einmal. Der Vater hat es einmal aufgeschleift. Das ist
auch schöne Geschichte. Ja, bitte.
Eine schöne Geschichte, ja. Ja, der Vater hat es am Seil sozusagen wie so eine Truppe von Enten, ja, kleine Enten, hat es aufgejagt in die Dolomiten, auf einen 3000er oder was, oder 4000er, glaube ich sogar. Und ich glaube, er war da 6 oder 7 Jahre alt. Und
er war acht und sein Bruder war 6 oder so, der Günther.
Ja, aber einer zumindest war in dem Alter. Und er hat überhaupt nicht genossen. Er hat den Ausblick oben genossen, aber sonst ist die Passion fürs Bergsteigen ist dann erst später gekommen.
Also ja. Das
war nicht der große Knackpunkt.
Aber es war seine größte Besteigung, nach wie vor, sagt er, vom größten Verhältnis her. Und mehr als 3000 Höhenmeter oder 2000 Höhenmeter gehst ja dann auch im Himalaya nicht mehr am Tag.
Ja.
Aber wenn wir schon wieder beim Himalaya sind, für unsere statistikaffinen Hände da draußen, Olli, mein kleiner lieber Freund, darf ich dich so nennen?
ganz gut.
Ja, ich würde das gerne mal nur vortragen, dass wir ungefähr dann so den zeitlichen Rahmen haben, wann die Besteigungen waren, beziehungsweise wie viele im Jahr waren. Begonnen hat alles 1970 mit dem Nanga Baba. Der ist 8125 Meter hoch. Mhm. 2 Jahre später Manas Lu, 8153 Meter. 1975 Hidden Peak, oder er wird da Gasher Brum 1 genannt. Der ist 8080 Meter hoch.
Das war die Gegend.
Dann den, wie bitte?
Weißt du auch, wo sich diese befinden?
Alle im Himalaya. Genau kann ich das jetzt nicht sagen. Mhm. Ist ja oft nicht so eindeutig, weil es ja so große Berge sind, die in mehreren Ländern dann da sind. Oder in 2 zumindest. So wie der Mount Everest. Ne? Mhm. Mount Everest kannst du von Nepal aus besteigen und von Tibet aus. Also von China dann.
Wieder großglockner.
Tibet ist besetzt.
Von Kärnten und von Salzburg für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer.
1978 war es dann soweit. Mount Everest zum ersten Mal. Dann noch einmal Nanga Parbat. Das war der Alleingang. Dann der angeblich schwierigste 8000er. Den hat er 1979 bestiegen, das war der K2, der ist 8611 Meter hoch, ist nicht so hoch, aber um ein Vielfaches anstrengender oder schwieriger. Auch die Österreicherin, wie heißt die, Gelinde Kaltenbrunner, Kaltenecker, Kaltenbrunner, gell? Die könnte man auch mehr als Heldin machen. Unbedingt. Die ist da mehrmals gescheitert und hat es dann, ich glaube, aber trotzdem irgendwann geschafft.
Bestimmt. Ich muss mich da auch kurz einmischen. Es hat mal Zeit geben. War das bei dir vielleicht auch so? Vielleicht finden sich unsere Hörpersonen da draußen auch wieder in dieser kleinen Anekdote. Es hat mal Zeit gegeben in meiner Kindheit. Da war der Mount Everest extrem cool, weil man hat halt irgendwann mal gelernt davon und das ist natürlich für ein Kind faszinierend. Und irgendwann sind wir draufgekommen, es gibt den K2. Und dann war das der viel coolere Berg. Und wer dann noch einen Mount Everest cool gefunden hat, der war ziemlich uncool.
Okay. Mhm. Ja, kann ich, ich glaube, war nicht so bei mir. Aber ich kann es nachvollziehen, absolut.
Bist du denn ein Weltmann, als Kind schon gewesen?
Na, K2 ist ein super Berg. Ich will kein K2-Bashing betreiben da.
Ja, mittlerweile taugt mir der Mount Everest wieder mehr, muss ich gestehen.
Schau. Mhm. Ja, das wird sich der Messen auch gedacht haben und so ist er eben 1980 noch einmal am Mount Everest raufspaziert und zwar alleine. 1981 mit war. Und
Hut.
1981 war dann der Shishapangma. Bisschen über 8000 Meter. 82. Kangchenjunga. Der ist 8586. Gasherbrum 2. Bisschen über 8000 Meter. Und Broad Peak.
Ich stelle mir
also drei 8000er in ist. Einem das lustig. Jahr. Drei, ja, das. 83. Chouyo.
Oyu. Der taugt mir jetzt auch. Den habe ich noch nie
gehört. Chouyo.
Der taugt mir jetzt irgendwie.
Der taugt mir voll. Da gibt es auch ein Buch von Messner. Das habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube. Das habe ich schon länger auf meiner Liste.
Es ist eine Tradition, dass du eigentlich
besorgen.
Dass du eigentlich von unseren hellen Informationen erst im Nachhinein die anschaffst. Ich meine, in dem Fall hast du schon genug angehäuft gehabt, aber.
Ja, aber ich möchte ja einen Mehrwert haben von so einem Podcast.
Du selber?
Na sicher.
Sagst du Sachen, die du während dass du. Das geht ja gar nicht. Du kannst keinen Mehrwert von deinem eigenen Podcast haben. Du musst die Dinge schon wissen, die du sagst.
Na gut, dann werde ich mir das Buch nicht besorgen, Olli, wenn das so ist, wenn das nicht geht.
Ich bitte darum.
Ja.
Ist irgendwas runtergefallen? Jetzt ist ihm was runtergefallen.
Jetzt ist was runtergefallen. Ich weiß aber nicht mehr was.
Ich glaube, ein Ohrstöpsel.
Nein, ich habe nur einen drinnen. Naja, anyways. Dann, sensationell. Achtung. 1984 hat er was Unglaubliches wieder gemacht. Das hat ihm noch immer nicht gereicht. Er wollte dann Gasherbrum 1 und Gasherbrum 2 in einem Durchgang besteigen. Das sind Gipfel, die liegen relativ nahe zusammen. Das heißt, du gehst über den ersten drüber, dass du zum zweiten kommst. Zwischen die haben sie dann für eine Tour, da waren sie zu zweit entschieden, also der Zweier war sozusagen der erste, den sie dann bestiegen haben und dann sind sie erst am 1 und dann wieder runter. Unglaublich. Also alles in
Anbruch, das
musst du mal schaffen.
Bergsteiger fast ums Leben kommen, glaube ich.
Oder? Das, also ich schaffe halt wahrscheinlich, ich sage es euch, wie es ist, nicht mal einen.
Jetzt war es kurz weg, los. Aber ich habe gesagt, ist es die Geschichte, wo der zweite Bergsteiger auch beinahe ums Leben gekommen wäre?
Ich glaube, sie werden immer beinahe ums Leben gekommen.
So, lies deine letzten vier Berge vor, weil ich habe fast das Gefühl, du ziehst den Podcast absichtlich in die Länge, damit weniger
was?
Für Schädelzeit.
Hey, bleib. Was ist denn das für eine Unterstellung schon wieder mal?
Ich habe schon lange nichts mehr unterstellt.
Ja, jede Folge unterstellst bei irgendetwas. Ich will einfach den Hörern ein bisschen einen Mehrwert mitgeben und die Schädelzeit ist mir ziemlich egal. Ihr schafft es eh nicht, dass ihr vernünftig aufnehmt, also.
Ja. Alles richtig, was du sagst.
Ja, 85 Annapurna und Daulagiri und dann 86 Makula und Lhotse. Das waren die letzten vier 8000er, die er da bestiegen hat.
14 insgesamt.
Es sind 14 insgesamt. Ja, sind natürlich viele Besteigungen, das waren Routen, die vorher noch nicht gegangen worden sind und er hat immer gesagt, dass ihm das einfach, er will nicht ausgetretene Pfade erklimmen, er will nicht so ein Mainstream-Bergsteiger sein, er will einfach wirklich diese Erfahrung haben und das Abenteuer haben. Und ehrlich gesagt, nehme ich ihm das auch ab. Ich glaube nicht, dass das ein Poser ist, der Reinhold Messner. Ich glaube, der hat wirklich dafür oder lebt nach wie vor dafür, einfach fürs Bergsteigen, fürs Abenteuer. Und das gestehe ich ihm zu, das gestehe ich dir auch zu, alle.
Ja, auf jeden Fall.
Und euch auch.
Ja, und wer solche Extreme erlebt, der muss eh bei sich sein. Mit sich zusammen vielleicht sogar. Und was ihr nicht wisst und was du auch nicht wisst,
ihr wisst es nicht.
Ihr wisst es nicht, aber dir zeige ich es jetzt. Und euch zeige ich es leider nicht, liebe Hörende, aber dir zeige ich es, Christian, weil ich kann ja meine Kamera mittlerweile...
Zeigst wieder ein Foto her, gell?
Es ist ja nicht nur so, dass hinter meinem Laptop, wo ich die Podcasts in meinem Studio aufnehme, der Chrissy ziemlich genau vor einem Jahr oder vor 11 Monaten, sagen wir mal so, mit dem Dave aus, mit der Dave-Maschine aus Fuschl und ich und der Dieter und der Christian leite ich. Diese Burschen begleiten mich da jetzt immer, weil die habe ich da in mein Studio gestellt, im Bilderrahmen. Aber wenn ich den weiter schwenke, dann komme ich da an einem Globus vorbei von meiner Oma und an einer Weltkarte. Und auf die habe ich die ganze Zeit, Christian, während du diese fantastischen, faszinierenden Stories über Nepal, wo du selbst schon warst, erzählt hast.
Das stimmt nicht, die waren noch nicht in Nepal.
Psst. Und
war in Tibet, Olli, das verwechselst du jetzt.
Okay, aber halt da in diesem Gebirge. Ja. Und hast vielleicht auch schon auf dem Everest geschaut, hast auch schon das Antlitz gesehen. Hast du das schon gesehen?
Nein, ich bin krank geworden.
Ah, okay.
Und darum ist sich das nicht ausgegangen. Das Basecamp, das war irgendwie ist schon auf unserer Liste gestanden. Everest Basecamp. Aber ich bin dann krank geworden und wir sind dann nicht mitgefahren und abgereist nach Chengdu.
Sehr, sehr schade.
Ja, schon.
Du kannst uns das vielleicht in der Sommer-Podcast Episode, wenn wir dann wieder über unsere Reisen reden, ein bisschen genauer erzählen. Das würde mich wirklich sehr interessieren.
Meine Krankheit?
Ja, was du da in Tibet so gemacht hast überhaupt.
Ja, in Tibet war ich ehrlich gesagt wirklich viel krank. Ich habe am Anfang sehr unter der Höhe gelitten.
Mhm.
Als ich mich dann so häufig akklimatisiert hatte, bin ich dann krank geworden. Hab dann viel geschrieben, Fieber gehabt und bin im Zimmer gelegen.
Und hast du vielleicht auf die Weltkarte geschaut, so wie ich, weil das habe ich jetzt, glaube ich, ich habe es groß aufgezogen, aber ich habe es nicht beendet. Also ich
habe eine
Weltkarte vor mir und da habe ich die ganze Zeit eben auf diese Region geschaut und das hat mir voll taugt, dass ich dir irgendwie die Übersicht gehabt habe.
Cool. Ich glaube, ich muss mir auch wieder mehr Weltkarte besorgen.
Unbedingt. Kauft euch Weltkarten, kauft euch Globusse. Ja, oder ladet euch auch mal einen Podcast von uns runter.
Warum denn nicht?
Ja.
Warum denn nicht? Ja.
Du, Christian, das Letzte, was mich für heute von dir an eher noch interessiert, ist, hast du den Reinhold Messner vor wenigen Monaten bei Willkommen Österreich gesehen, mit seiner neuesten
Ja, Frage. Ja.
Und wie hat er das behagt?
Nicht so gut.
Mir nämlich auch nicht so.
Es ist halt manchmal so, dass, ja, also er wirkt einfach, wie alt ist er jetzt?
Ja, 80 ungefähr.
Oh ja.
79, glaube ich.
Ja, er wirkt einfach...
Oder 80.
Schwächer. Und irgendwie macht es halt den Anschein, als ob er dieser Frau hörig wäre.
So hat es den Anschein gemacht, ja. Wobei er schon versucht hat, diese Linie und diese Konsequenz, die er in seinem Leben immer gehabt hat, zum Ausdruck zu bringen. Aber man hat es eben nicht mehr so, es war so gewollt irgendwie. Mhm. Dieses Handy ist weg oder was weiß ich, irgendwie so Medien entsagen.
Ja, es war so, er will sie irgendwie ein bisschen jetzt ins Rampen.
Und so, aber, ja.
Irgendwie werden sie jetzt ein bisschen ins Lampenlicht, Rampenlicht,
Lampenfieber
schieben würde. Mhm. Die haben ja ein Buch gemeinsam jetzt geschrieben.
Stimmt, ja.
Da war sie auch wieder in mehreren Talkshows mit und oder das war wahrscheinlich eher der Grund, warum es bei Willkommen in Österreich waren, fällt mir gerade ein.
Ah ja, stimmt. Da haben sie uns erwischt, ja? Jetzt, wo wir es reflektieren, Angesicht
der Hörenden. Ja. Ich hoffe, er hat einen schönen Lebensabend. Und das sage ich ganz oft, weil ich nach Worten ringe und nicht mehr genau weiß, was ich sagen soll dazu, weil ich mir natürlich auch nicht, es steht mir gar nicht zu, mich in diese Beziehung einzumischen, Olli.
Unterschätzt nicht deinen Einfluss da, ja. Im Podcast-Universum. Ja. Mhm. Jetzt habe ich das Wort auch wieder mal unterbrochen, das habe ich schon seit 1,5 Jahren, glaube ich, habe ich von unserem Podcast-Universum schon nicht mehr geredet.
Nein, aber du hast seit 2 Wochen nicht mehr davon gesprochen, aber es fühlt sich so an wie 1,5 Jahre.
Ich glaube, es ist an der Zeit, unsere Mikrofone auch ins Bett zu schicken und vielleicht gemeinsam nur ein Achterl zu trinken, so als Ausklang.
Und klar, wir freuen uns. Zeit. Ja,
hey, bitte. Wir freuen uns auf unsere Hörenden in 14 Tagen wieder. Vielleicht erzählen wir euch dann, was wir jetzt noch geredet haben. Ich habe eigentlich eh was sehr Interessantes zum Erzählen für dich.
Ja, dann lasst mir einfach nur laufen und dann sehen wir eh, was reinschneiden oder nicht. Gut, pfiat euch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.